Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 317, Römer 9, 14 bis 23.
Gott hat uns gemacht, können wir dann noch schuldig sein?
Sind Sie eigentlich für sich selbst verantwortlich? Oh, vielleicht sagen Sie ja, aber Sie haben dich doch selbst gar nicht gemacht. Alle Ihre Eigenschaften, Ihre Bedürfnisse und Ihre Fähigkeiten sind Ihnen doch mitgegeben worden. Und dann sind Sie in eine Welt geboren, die Sie ebenfalls geformt und geprägt hat. Was können Sie dann dafür, wenn Sie eben so geworden sind, wie Sie jetzt sind? Andere Eigenschaften, eine andere Welt und Sie wären ganz anders geworden, oder? Ja, Paulus kennt alle diese Argumentationen und spricht sie ausführlich in seinem Brief an die Römer an. Gott greift ja überall ein und erwählt bestimmte Menschen und Völker. Und warum verteilt er dann seine Gnade so ungerecht? Und wofür sind wir dann überhaupt noch verantwortlich? Wir hören aus dem Römerbrief, aus dem Kapitel 9, die Verse 14 bis 23. Da schreibt Paulus: Was wollen wir hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne, denn er spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir: Was beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht etwa ein Werk zu seinem Meister: Warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, auf dass er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Zu diesem Abschnitt gibt es natürlich auch einen Vorlauf. Das ganze Kapitel 9 und auch das vorherige Kapitel sind angefüllt mit Dingen, die er den Menschen erst einmal nahebringen will. Da gibt es ein sehr großes und dem Paulus wirklich auch ausgesprochen wichtiges Thema, nämlich: Hat Gott eigentlich Israel verworfen, weil es Christus nicht angenommen hat? Ist also seine Geduld mit ihnen abgelaufen? Ja, Paulus betont hier ganz klipp und klar: Absolut nein, Gott bleibt treu. Seine Verheißungen, die bleiben gültig. Und zwar unabhängig davon, ob die Menschen ihm treu bleiben. Aber er wählt aus. Und zwar von Anfang an. Das fängt zum Beispiel bei Abraham an. Abraham, der ausgewählt wurde, soll ein Segen für alle Völker werden. Aber Gott hat weder seinen Vater noch seinen Neffen oder so ausgewählt, sondern nur Abraham. Ja, und sein Sohn Isaak, also den er dann im hohen Alter mit Sarah bekommt, der ist ebenfalls ausgewählt, nicht der Ismael, den er vorher mit einer Magd bekommen hat und wo er eigenwillig dann jetzt ein Kind haben wollte. Ja, und bei den Kindern von Isaak, diese Zwillinge Esau und Jakob, da wählt er den Zweitgeborenen aus, obwohl normalerweise immer der Erstgeborene dran ist. Und beide haben erstmal gar nichts gemacht. Ja, er wählt aus. Er wählt dann Mose aus, er wählt Josua aus, er wählt die Richter aus, er wählt die Propheten aus, er wählt Saul als König aus, er wählt David als König aus. Er hat sich praktisch das ganze Volk erwählt und er schließt in mehrfachen Etappen, mehrfach mit ihnen, einen Bund. Dennoch, diese Auswahl ist keine Verselbstständigung. Das ist nicht so, dass jemand, der jetzt einfach biologisch geboren ist in diesem Volk, dann automatisch total dazugehört. Das ist ja dasjenige, was auch so manche Pharisäer Jesus entgegengehalten haben. Ja, wir sind die Kinder Abrahams. Ja, darum geht's hier gar nicht. Es geht nicht nur um die biologische Nachkommenschaft. Immer wieder sind auch Menschen aus den Heidenvölkern, wie sie genannt werden, mit aufgenommen worden. Ja, und das ist sogar dann ganz explizit immer wieder ganz besonders ehrenvoll betont worden. Dieser Gott ist kein Volksgott, also ein Gott des ganzen Volkes, was sozusagen durch die biologische Abkunft definiert wird. Auch kein Stammesgott, auch kein Familiengott. Das Kriterium ist bei ihm immer die Herzensbeziehung, die eigentliche innere Beziehung. Herzensbeziehung heißt, wer ist bereit, ihm zu vertrauen und zu glauben. Nimm mal als Beispiel Ruth. Wenn man das Buch Ruth liest, dann weiß man, was eigentlich Herzensbeziehung heißt. Wenn sie ihrer Schwiegermutter sagt, dein Gott ist mein Gott, dann ist das ihre Herzensbeziehung und dann gehört sie zu dem Volk Gottes. Also, anders ausgedrückt, Gott bleibt mit seiner Gnade absolut souverän. Und es ist überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwie daran zu drehen, es irgendwie zu erwerben oder zu verdienen. Ja, und genau das empfinden wir als ungerecht. Und deswegen haben wir dann Lust, ihn zu diffamieren. Wenn wir diese Gnade nicht in dieser Weise bekommen, dann fragen wir natürlich, ja, warum nicht ich? Warum die anderen? Warum nicht wir? Warum die? Denn wir haben eine ganz typische menschliche Gerechtigkeitsvorstellung. Und die lautet ganz einfach. Gerecht ist, wenn wir Lohn oder meinetwegen auch Strafe für gutes oder schlechtes Verhalten bekommen. Das ist gerecht, ist doch klar. Die eigene Arbeit, die eigene Mühe, der eigene starke Wille, der ist dasjenige, der ein Ergebnis erzielt. Und durch ein entsprechendes Wohlverhalten werden wir belohnt. Das ist übrigens auch heute noch ganz selbstverständlich jeder Ehrgeiz, der denkt, wenn ich hart arbeite, muss ich dafür belohnt werden. Das ist doch klar. Und was heißt Belohnung grundsätzlich? Belohnung heißt ein angenehmes Leben. Möglichst schon hier, ist doch klar. Wenn ich also eine große Anstrengung vollziehe, dann habe ich auch Recht auf einen großen Lohn. Wir erinnern uns an das Gleichnis mit dem Weinberg und den Arbeitern, wo jeder, auch wenn er nur ganz kurz gearbeitet hat, den gleichen Lohn bekommt. Das ist doch empörend. Das ist doch ungerecht. Wir haben diese Form von Gerechtigkeit, weil wir letztendlich eigentlich selbst bestimmen wollen, was wir bekommen. Durch unsere Anstrengung, durch unsere Kraft, dadurch, dass wir etwas tun. Und angesichts dessen ist es natürlich klar, dass Gott so seltsam willkürlich ist in dem, was er macht. Gnade heißt ja, er entscheidet sich irgendwie aus unklaren Kriterien dafür, den einen zu bevorzugen und den anderen nicht zu bevorzugen. Das erzeugt Enttäuschung. Auch wenn zum Beispiel durch ganz besonders intensive Frömmigkeit intensiv gebetet wird und das Gebet führt nicht zum Erfolg, dann ist das enttäuschend. Und ein Gott, der nicht durch Gebet bewegt werden kann, das zu tun, was ich unbedingt erbeten will, ja, der, ob das ein Gott ist, da kommen natürlich die Zweifel. Aber die göttliche Gerechtigkeit sieht völlig anders aus. Göttliche Gerechtigkeit bedeutet nämlich, dass wir von ihm mit einer Fürsorge bedacht werden, die jeden von uns in seiner eigenen Persönlichkeit meint. Und auch so, dass wir letztendlich dem eigentlichen Ziel unseres Lebens, eine Lebendigkeit, die zum wirklichen Leben führt, zugeführt werden können. Und zwar mit absolut freiem Willen, ohne einen Hauch, auch nicht den geringsten Hauch eines inneren Zwanges. Und folglich entsteht dadurch ein völlig anderer Begriff von sogenanntem Gut oder Schlecht. Für uns ist klar, gut ist, was angenehm ist, und schlecht ist, was unangenehm ist oder schmerzlich oder mit Verlust zu tun hat. Bei Gott sieht das anders aus. Gut ist bei ihm jede Erfahrung, die bei uns eine Entwicklung anstößt. Eine Erfahrung, die uns weiterbringt, die etwas in uns bewirkt, so anstößt, dass es in uns arbeitet, dass wir in unserer Freiheit zu einer neuen Klarheit kommen. Dass sich also wirklich etwas bei uns entwickelt. Und das kann auch nach unseren Maßstäben eine Menge sogenanntes Schlechtes sein. Es ist ja so, dass Gott offensichtlich dafür sorgt, dass auch besonders negative Menschen seinem Willen dienen müssen. Paulus macht das hier am Pharao fest. Ein verhärtetes und ein verstocktes Herz. Er formuliert das sogar so, als ob Gott das die Verstockung überhaupt erst erzeugt hätte. Wir werden gleich sehen, dass Verstockung sich verstärkt, wenn gegen sie angegangen wird. Und hier betont Paulus, dass Gott alles benutzt für die Entwicklung der Menschheit. Sogar der Pharao, der dient letztlich dazu, die Macht Gottes, also letztendlich die Wirksamkeit seines Liebewillens, geradezu geschichtlich widerhallen zu lassen. Der Pharao ist so etwas wie ein Verstärker dieser elementaren Botschaft. Und er ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass allein bittere Konsequenzen verhärtete Menschen nicht zur Einsicht bringen. Konsequenzen, wenn jemand so richtig verhärtet ist, verstockt, wie das hier formuliert wird, sind meistens so, dass sie jemanden noch mehr verhärten. Das ist eine ganz einfache Gesetzmäßigkeit, nämlich wenn der Hochmut scheitert, entsteht Hass. Das ist ein Elementargesetz. Scheiternder Hochmut bricht nicht einfach zusammen im Sinne von, oh, was war ich hochmütig, sondern es entsteht ein innerer Widerstand, ein innerer Widerwille. Und dieser innere Widerwille, dass man sich das nicht gefallen lassen will, ist Hass. Ja, dennoch, diejenigen, die jetzt verhärtet sind und die jetzt in dem Falle wirklich negativ sind, sie müssen ganz ungewollt eben Gott dienstbar sein. Also jeder muss irgendwie Gott dienstbar sein. Entweder im Guten, dann wird das segensreich, oder im Bösen durch die Widerständigkeit. Gott gibt allem Negativen Zeit und Raum. Das passt uns natürlich nicht. Ne? Wir hätten es gerne, dass er dem Bösen grundsätzlich nicht den leisesten Raum gibt. Ja, dann hätten wir auch keinen Raum mehr. Denn auch in uns ist ja so viel auch an Hochmut und Hass. Wenn er dem keinen Raum geben würde, wären wir ja alle verloren. Aber auch hier geht's immer darum, dass ein Entwicklungsprozess vorangetrieben wird. Und dazu braucht es den Platz. Da kommt noch etwas hinzu. Das Negative ist ja nicht immer so total offensichtlich. Auch für uns, in uns selbst nicht. Das heißt, das Negative muss ja eigentlich erst zur Entfaltung kommen, bevor es in irgendeiner Weise überwunden oder beseitigt werden kann. Ja, Gott setzt aber allem ein Maß und ein Ziel. Das heißt, es kann nicht beliebig groß werden und beliebig lang wirksam werden, was ja für uns auch schon nach unseren Maßstäben schwer zu ertragen ist. Aber man muss sich klar werden, der eigene Hass, der kann nicht einfach von uns weggewollt werden. Ich will keinen Hass haben. Nein, ich will ihn nicht haben. Das geht einfach nicht. Und sogar dann nicht, wenn er alles immer schlimmer macht, wenn wir erfahren und erleben, dass unser Hass, unsere innere Empörung, unsere Widerständigkeit, unsere Verstocktheit alles immer schlimmer werden lässt, heißt das noch lang nicht, dass wir das aufgeben. Denn die Vergeblichkeit dieses Versuchs, das in sich zu ersticken, führt sogar noch dazu, dass wir noch verstockter werden. Er muss also in einer Seele geradezu ausbrennen, bis zu einer Art von erschöpfter Verzweiflung. Ja, aber seine Wirksamkeit nach außen, wir sehen das ja auch bei Politikern, wenn sie aus dem Hass und aus dem Hochmut heraus agieren, diese Weltwirksamkeit, die wird nur so lange zugelassen, solange noch irgendwie dadurch etwas bewegt werden kann, solange es eine Entwicklung vorantreibt, solange es etwas offenbar werden lässt für andere. Wir haben unsere eigene Geschichte. Der Nationalsozialismus und Hitler als Symbol dafür, so lange, bis die Grenze erreicht ist, aber niemals ewig. Ja, wie ist das? Dieser Hochmut, diese Verstocktheit, die Eitelkeit, dieser Narzissmus oder Herrschsucht. Diese Gier, die wird so lange verstärkt, bis sie in aller Deutlichkeit praktisch letztendlich für jeden zum Ausbruch kommt, also damit auch demaskiert wird. Und bis sie letztendlich selbst ihr eigenes Grab schaufelt. Es gibt eine ganz einfache, elementare Regel. Solange noch ein Quäntchen Hochmut in einem Menschen übrig ist, ist sein Hass unvermeidbar. Ob er sich das zugesteht oder nicht, ob er in aller Deutlichkeit zum Ausdruck kommt oder nur verborgen bleibt, in Heuchelei oder in Intriganz oder in latenter Bösartigkeit, ist dabei völlig egal. Und hier mal ein Hinweis an alle, die jetzt so Allversöhner genannt werden, die ja darauf hoffen, dass Gott letztendlich alles umwandelt zum Guten und die Menschen alle auch zum Guten umwandelt. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Gott unseren Charakter direkt und unmittelbar ändert, die halte ich für null. Hochmut und Hass blockieren jede Form von Zukunft mit ihm zusammen. Das ist nicht möglich, das ist sozusagen nicht liebeskompatibel. Seine Barmherzigkeit ist ein Angebot. Ein Angebot, das nur dann wirksam wird, wenn in uns wenigstens noch ein Quäntchen Liebe vorhanden ist und auch eine Sehnsucht vorhanden ist. Und dieses Angebot besteht darin, dass diese Liebe in uns von ihm gestärkt wird, dass sie genährt wird, damit wir selbst vielleicht irgendwann freiwillig uns von unserem Hochmut und Hass wirklich trennen wollen. Auch das können wir nicht von alleine, aber wenn wir es wirklich wollen, und zwar aus der Sehnsucht, aus der Liebessehnsucht heraus, ja, dann wird er auch dafür sorgen können, dass wir uns davor trennen. Aber das ist etwas, da muss Liebe übrig sein. Da, wo Hochmut und Hass übrig bleibt, belässt er uns darin, ganz schlichtweg. Und hier kommt dieses Bild, das Paulus so wunderbar verwendet, nämlich das Bild von dem Töpfer und den Gefäßen ins Spiel. Der Töpfer macht ja Gefäße für viele verschiedene Zwecke. Paulus nennt das zum Beispiel für ehrenvolle Zwecke und für nicht ehrenvollen Gebrauch. Naja, was meint er denn damit? Nicht ehrenvoll, das sind zum Beispiel Töpfe, die als Latrine dienen, also in der Urin und Stuhl gesammelt wird. Das ist zwar sehr nützlich und notwendig, aber im üblichen Sinn wenig ehrenvoll. Und interessant ist, dass egal, ob wir als Gefäße jetzt für sogenannte ehrenvolle oder weniger ehrenvolle Dinge geformt sind, beides kann unseren Hochmut in uns hochkochen lassen. Ehrenvoll, glanzvoll, bewunderungswürdig, durch unsere Fähigkeiten, durch unser Aussehen, durch unsere Möglichkeiten, wie wir in sozialem Umfeld agieren können. Ja, das ist wunderbar geeignet, unseren Hochmut so richtig groß werden zu lassen. Aber das andere auch. Nämlich nicht ehrenvolle Dienste zu machen. Sozusagen unterste Stufe dessen, was man braucht, dafür verantwortlich zu sein. Auch das weckt unseren Neid, unseren Grimm, unsere Unzufriedenheit und damit auch unseren Hochmut. Mir fällt dann immer nur ein Satz ein, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Auch religiöser Hochmut zum Beispiel, das ist Hochmut. Und Hochmut, in jedem Hochmut lauert der Hass, auch im religiösen Hochmut. Deswegen spricht Paulus hier ja so deutlich diese billige Ausrede an. Alles ist doch Gottes Wille. Und ich bin doch deswegen für nichts verantwortlich. Das heißt letztendlich, dass alles Schlechte ja nur Gottes Schuld sein kann. Denn der hat mich ja gemacht und der hat mich so gemacht, wie ich bin. Also, dann bin ich jetzt hier noch in einer Welt, die mich auch noch entsprechend geformt hat. Die habe ich auch nicht gemacht. Also das, was ich bin, dafür bin ich doch selbst nicht verantwortlich. Und da sagt Paulus sehr deutlich, das ist ein anmaßendes Urteil eines letztlich gekränkten und hassenden Menschen seinem Schöpfer gegenüber. Jeder Mensch, das ist klar, ist höchst unterschiedlich gestaltet, was seine Begabungen anbelangt, was seine Fähigkeiten anbelangt, was seine Unfähigkeiten anbelangt. Wir haben alle unsere Begrenzungen, das ist klar. Wir haben alle unsere völlig eigenständigen Temperamente. Wir werden von unterschiedlichen Kräften innerlich getrieben. Wir sind behindert in vielfältigster Weise. Und jedem ist damit ein eigenes Freiheitsmaß gegeben. Äußerlich materiell ist dieses Freiheitsmaß häufig sehr klein. Wir können gegen unseren eigenen genetischen Code wenig machen, gegen das, was in uns tobt, gegen das, wie die Menschen um uns herum sind, gegen das, wie die Welt ist und wie wir uns ihr anpassen müssen. Da ist das Freiheitsmaß klein, aber innerlich, seelisch ist das groß. Jeder kann auf seine Art und Weise nützlich sein in dieser Welt. Entweder weltlich betrachtet ehrenvoll oder eben weniger ehrenvoll. Und manche werden in dieser Auseinandersetzung zu Gefäßen des Zorns. Das heißt also, in ihnen sammelt sich destruktive Kräfte. Letztendlich vielleicht sogar bösartige, extrem eigensüchtige Kräfte. Aber auch sie bekommen ihre Zeit und ihren Raum. Letztlich auch um die Macht seiner Liebe, das ist ja der Begriff Herrlichkeit, heißt ja nichts anderes als die Macht seiner Liebe, offenbar werden zu lassen, dass sich letztendlich niemand, egal was er sich anmaßt, an weltlicher Macht zu haben, dieser Liebe in irgendeiner Weise etwas entgegensetzen kann. Und so werden seine Gefäße der Barmherzigkeit, also die Menschen, in denen er seine Barmherzigkeit wirken lässt. Im Brennofen oder im Feuer dieser Welt gefestigt. Wir wissen ja, dass bei Keramiken es ganz verschiedene Festigkeitsstufen gibt. Da gibt es das einfache Steingut, das ist bei niedrigen Temperaturen gebrannt. Und da gibt es hochwertigeres Steinzeug, das ist also bei höheren Temperaturen über die Sintergrenze, in der das miteinander verschmilzt, hinaus gebrannt, sodass das also erheblich fester ist. Und dann gibt es ganz besonders hochwertiges Porzellan. Das ist natürlich bei den höchsten Temperaturen gebrannt und ist aufgrund dessen auch ganz anders in seiner Wertigkeit. Ja, man kann wirklich sagen, Gott weiß ganz genau, wie er uns als Gefäße letztendlich zum Ziel führt in einer Welt, in der wirklich ein ziemlich hasserfülltes Feuer brennt. Aber immer unbeschadet unserer innersten Freiheit.